Lukas 1, die Verse 26 bis 35. Und zur Ehre des Herrn, lasst uns doch gemeinsam aufstehen, während ich vorlese. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Bis dahin.
Ihr dürft euch wieder setzen, danke. Nun, das war eine Menge Informationen. Wir haben die Weihnachtsgeschichte gehört, wie sie im Lukas-Evangelium Kapitel 2 aufgezeichnet wurde. Und der Predigttext, den wir hier gehört haben, ist direkt davor, bevor das also sich in der Weihnachtsgeschichte so zugetragen hat, dass die Hirten auf dem Felde die Ersten waren, die praktisch von dem Jesuskind, von der Geburt gehört haben und dann auch die ersten Missionare waren, die also das Wort von der Geburt des Messias in die Welt hinausgetragen haben. Aber wir müssen schauen, die Bibel ist immer ein ganzes Stück weit ja auch jüdisch, und erst einmal galt diese Botschaft nur dem Volk Israel. Seht, euch ist heute der Messias, der Heiland, geboren. Und wir müssen schauen, erst nachdem Israel den Messias verworfen hatte, hat Gott sich in seiner Gnade auch den Nationen, den Heiden, zugewandt. Und da fallen natürlich auch wir hinein. Und wenn Menschen daraus schließen, dass sie sagen, Gott hat Israel verworfen, nein, auf keinen Fall. Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. In der Schrift hören wir davon, das ist sein Augapfel. Und die Christenheit, das heißt die Menschen, die wirklich an Christus als den Messias glauben, als den Sohn Gottes und eben zum Vater im Himmel durch Christus eine Beziehung haben, die gehören jetzt zur weltweiten Gemeinde, denn es gibt nur eine Gemeinde weltweit von wahrhaftigen Christen, die Christus Jesus als Messias erkannt haben, ihm bekannt haben und auch über ihn, über sein Kreuz, über sein stellvertretendes Opfer die Beziehung zum Vater im Himmel haben. Und alles andere sind nur Versammlungsorte. Auch hier die Bibelgemeinde Hamburg ist nur ein Versammlungsort. Es gibt nur eine Gemeinde von wahrhaftig Gläubigen auf der ganzen Welt. Und Gott kennt sie. Gott kennt sie, weil Gott sieht ihre Herzen. Gott sieht das Herz an, und er braucht nicht das Bekenntnis der Lippen. Es gibt so viele, die sagen, ich bin getauft, ich bin konfirmiert und ich glaube auch an Gott. Die Bibel sagt, man braucht diese Beziehung zu Christus. Und wie gesagt, Gott weiß es, wer wirklich diese Beziehung zu ihm hat, über Jesus Christus. Und das ist ja auch der Hintergrund von Weihnachten. Die Menschheit ist von Gott getrennt. Durch die Verfehlungen. Die Bibel spricht über Sünde. Das ist ja ein Wort, was wir heute in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft schon gar nicht mehr kennen. Und wenn wir es aussprechen, dann wird man mit dem Finger bedroht und sagt, du, sowas sagt man heute nicht mehr oder das darf man nicht mehr sagen. Aber die Bibel spricht deutlich davon, von den Verfehlungen der Menschen. Die Bibel spricht über Sünde, und das trennt von Gott, von dem Schöpfer. Und weil Gott eben seine Schöpfung und den Menschen als Krönung seiner Schöpfung so sehr liebt, hat er gesagt, Ich will es nicht zulassen, dass sie auf immer und ewig von mir getrennt bleiben, sondern ich will eine Möglichkeit schaffen, dass sie zu mir zurück können. Und das musste, deswegen das Alte Testament ist, da mussten ja noch Opfer gebracht werden, um vor Gott sauber und gerecht zu sein. Und es hat Gott gesagt, ich werde ein einmaliges Opfer bringen und dieses Opfer, jeder, der es annimmt, soll vor mir als gerechtfertigt gelten. Und deswegen hat der Herr Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn gesandt. Und da ist im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 ein wunderbarer Vers, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, an Jesus Christus, seinen Sohn, nicht verloren gehen muss, sondern lebt in Ewigkeit, das heißt selbst über den physischen Tod hinaus. Nun, an Weihnachten geht es nicht um die Kindheit des Herrn Jesus, sondern auch um seine Gottheit. Denn der Herr Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen zu seiner Erdenzeit, als er leiblich hier gewesen ist. Und es gibt ein sehr bekanntes Weihnachtslied, was so in der Gesellschaft gesungen wird. Ich habe es hier, ich kenne es nicht mal auswendig, weil ich es in der Form nie gelernt habe und ich bin eigentlich auch froh drüber. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Die meisten von euch haben das sicherlich schon mal gehört. Und der Text heißt ja, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus, ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Nun, das mag sich vielleicht schön anhören, aber es entspricht nicht den Tatsachen, denn alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Das stimmt nicht. Christus ist einmal gekommen als Kind. Und das war auch, ich möchte hier niemanden, das Familienbeisammensein verderben und so weiter, aber so romantisch, wie das immer dargestellt wird, war das Ganze nicht. Man muss sich vorstellen, eine hochschwangere Frau, die kurz vor der Geburt steht und ein Mann, und wir wissen ja, wir Männer sind meistens dann nicht ganz beieinander, wenn die Frauen Babys bekommen. Und das wird bei Josef nicht anders gewesen sein. Ich zum Beispiel bei der Geburt unserer ersten beiden Kinder habe jedes Mal einen Autounfall gemacht. Also ich kann das bestätigen, dass man dann irgendwie nicht ganz bei der Sache ist. Und es war nicht schlimm, nur Blechschäden, aber es ist passiert. Und das war hier nicht anders. Hochschwanger, kurz vor der Geburt. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt will man in eine Gaststätte gehen, in eine Herberge und dann heißt es, tut mir leid, wir sind völlig ausgebucht, kein Platz mehr. Da unten im Kellergewölbe, da könnt ihr euch dann aufhalten. Und da sind dann Maria und Josef hin und sie gebar dann Gottes Sohn, den Heiland, und legt ihn in eine Krippe. Also das ist dann nicht so romantisch, wie es oft dargestellt wird. Das ist schon eine harte Nummer, würde ich eher sagen. Vielleicht heute mag es ja Frauen geben, vielleicht nicht hier, aber woanders, die auch wo die Wehen einsetzen und auf dem Weg zum Krankenhaus, es langt nicht mehr. Und dann werden die Kinder unterwegs, wo auch immer, geboren. Und Frauen, die sowas erlebt haben oder Ehepaare, die wissen, was das für eine besondere, heikle Situation ist. Und genau das ist hier auch passiert. Und der Sohn Gottes wurde dann in eine Krippe gelegt. Und wie gesagt, ob da so romantisch die Tierchen dann so zugeschaut haben, wie es dann immer dargestellt wird, ich wage das zu bezweifeln. So war das also nicht so ganz. Aber für mich ist es ein weiterer Beweis dafür, wie sehr Gott diese Welt liebt, dass er seinem Sohn das zugemutet hat, damit, wir haben ja verschiedene Schichten, von sozial schwach bis zu unermesslichem Reichtum, dass er aber für alle wirklich da sein konnte und sagen konnte, schon von der Geburt an habe ich alles genau wie ihr erlebt und niemand kann dann sagen, du, pass auf, Jesus, in der Situation, in der ich mich befinde, bei der Geburt, in Kindesbein, in meiner Jugend bis hin ins hohe Alter, da kannst du dich nicht reinversetzen, da kannst du nicht mitspielen oder da kannst du nicht mitreden. Doch, Jesus Christus kann. Es heißt von ihm in einem Buch der Bibel, im Hebräerbrief, er ist in allem, in ähnlicher Weise, wie wir versucht, wir könnten auch sagen, in Situationen gekommen, die ein Mensch überhaupt durchmachen kann. In alle, jegliche Situation. Aber er hat sie alle meisterhaft ohne Fehl und Tadel überstanden und jegliches Problem gelöst. Und deswegen ist er der, der jedem Menschen in jeder Situation, sei sie auch noch so prekär oder für Menschen, sei sie noch so notvoll, Er ist da, er hat die Möglichkeiten, die Dinge zu verändern und er kann auf jeden Fall helfen. Nun, es geht also nicht nur um die Kindheit von Jesus Christus in Weihnachten, sondern es geht auch ein ganzes Stück weit um seine Gottheit. Und was bedeutete es für Gott, in einer Krippe geboren zu werden? Jetzt sagt man auch, ja, Gott und in einer Krippe geboren, war das wirklich so? Wenn wir den Kindern erklären, wer ist Gott oder was ist Gott, das ist ja manchmal nicht so einfach. Aber wir lernen, ich habe es gelernt, es den Kindern so begreiflich zu machen, und sie verstehen es dann auch, zumindest ein Stück weit. Wir nehmen ein Ei, schlagen es auf und trennen dann die Eierschale, das Eigelb vom Eiweiß. Und sagen, schaut mal Kinder, hier ist die Schale, da ist das Eiweiß, da ist das Eigelb. Das sind drei unabhängig voneinander wirkende Teile und doch ergeben sie nur zusammen das Ei. Und so ist es auch bei Gott. Und Gott wohnte in Christus durch seinen Geist schon bei der Geburt. Gott war leibhaftig auf der Erde. Und wenn wir sehen, damals und vielleicht noch bis vor 30 Jahren oder vielleicht auch ein bisschen weniger, da konnte man wirklich darüber dann auch nur schmunzeln und sagen, wissenschaftlich, medizinisch ja gar nicht möglich. Heute ist das anders. Heute können unzählige Jungfrauen schwanger werden aufgrund der fortgeschrittenen Medizin. Ob das nun alles gut und richtig ist, das lasse ich jetzt mal offen, ob es nicht ein Eingriff in die Schöpfung ist, aber dass auch damals, wenn es denn diesen Gott gibt, von dem ich rede, warum sollte es ihm unmöglich sein, dass eine Jungfrau schwanger wird, wenn es heute auf relativ natürlichem Wege möglich ist? Nun, was bedeutete es für Gott, in einer Krippe geboren zu werden? Und wie könnte man es erklären, dass der Allmächtige sich so erniedrigt hat, dass er ein kleines Kind wurde? Menschen haben wirklich bestimmte Vorstellungen von Gott. Schon damals Israel sagte, wenn der Messias kommt, der wird die Römer vor uns vertreiben und der wird Israel als das erhabene Volk einsetzen und so weiter. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Menschen haben den Eindruck von Gott und sagen, langsam, wenn es Gott geben würde, dann kommen die vielen Warum-Fragen. Warum lässt Gott Kriege zu? Warum müssen Kinder sterben? Warum ist das Elend in der Welt? Warum ist dies? Warum ist das? Das sind die typischen Fragen, die Menschen immer wieder bewegen. Und wenn wir mit Menschen auch auf Missionseinsätzen ins Gespräch kommen und wir dann manchmal fragen, so, gehen wir mal davon aus, Sie haben jetzt die üblichen Warum-Fragen gestellt, die wir durchaus auch nachvollziehen können. Und jetzt gehen wir einmal davon aus, Gott würde Ihnen diese Fragen zufriedenstellend für Sie beantworten. Würden Sie dann wirklich dadurch an Gott glauben? Oder wären es nicht 3 bis 5 andere Warum-Fragen, warum Sie dann immer noch nicht glauben wollten oder könnten? Und sehr oft begegnen uns dann ehrliche Menschen und sagen, da ist irgendwie auch was dran. Ja? Denn das, warum der Mensch nicht glauben will oder kann, ist, dass er dann einen Schöpfer anerkennen müsste und dieser Schöpfer sagt, so wie du bist, hast du ein Problem bei mir, aber mach mal keine Sorgen, ich habe das Problem gelöst durch Jesus Christus. Nun, es war ohne Zweifel die größte Demütigung, die die Welt bis dahin je gesehen hatte oder je sehen wird. Und unser Verstand kann nicht einmal erahnen, was damit alles verbunden war, dass Gott Mensch wurde. Und wir werden auch nie begreifen, warum er, der unendlich reich ist, haben wir auch im Lied gesungen, arm wurde, menschliche Natur annahm und in eine Welt kam, von der er wusste, dass sie ihn verwerfen und töten würde. Auch kann niemand erklären, wie Gott ein kleines Kind werden konnte. Und doch, es geschah so. Ohne seine göttliche Natur abzulegen oder seine Gottheit in irgendeiner Weise zu verringern, wurde er als ein kleines Kindlein in unsere Welt hineingeboren. Er war uneingeschränkt Mensch geworden, mit allen Bedürfnissen und Gefühlen jedes Menschen. Aber er war eben auch uneingeschränkt Gott und ist es immer noch. Allwissend und allmächtig. Wie kann denn nun beides zutreffen? Um ganz ehrlich zu sein, in der Tiefe werden wir Menschen das nie verstehen. Aber es ist Realität. So wie Christus damals die Dinge getan hat, die nur der Schöpfer tun konnte. Er hat Taube hörend gemacht, er hat Blinde sehend gemacht, er hat Tote lebendig gemacht. Und selbst da, es war ein Mensch namens Lazarus, mit dem er befreundet war, der starb eines natürlichen Todes und er ging hin, er weinte. Wir sehen also, der Herr Jesus hatte Mitgefühl, auch eben von seiner menschlichen Seite her. Das traf ihn tief, dass er verstarb. Und dann kamen die beiden Schwestern und eine sagte zu ihm, Jesus, geh nicht zum Grab, er stinkt schon. Also der Verwesungsprozess hatte schon eingesetzt. Geht ja in Israel, in warmen Ländern viel schneller als hier. Und der Herr Jesus ruft ihm laut seinen Namen, sagt, Lazarus, komm heraus. Und der Tote kommt tatsächlich raus. Aber worauf ich hinaus will, ist, da waren Tausende von Menschen dabei. Und es heißt, nur eine Handvoll glaubte danach, dass Jesus der Gottessohn, dass er der Messias ist. Selbst als sie diese Wunder sahen, glaubten sie nicht. Und auch später hören wir immer wieder, dass uns die Bibel lehrt, zu sagen, die Menschen haben Gottes Wort. Sie können nicht sagen, wir wussten es nicht oder wir wollten es vielleicht nicht wissen. Die Bibel ist da. Und wer Gott wirklich finden möchte, der findet ihn. Hundertprozentig. Hier in diesem Büchlein findet man Gott. Und wir werden es einfach nicht begreifen, warum der Herr Jesus sich so erniedrigte und tatsächlich Mensch wurde. Und deswegen, die Bibel beantwortet ja viele Fragen. Man muss nur eben darin forschen, ob man eine Antwort findet. Und auch hier drauf, warum er das tat, da gibt es eine klare Antwort drauf. Und auch in einem Buch der Bibel, im Brief des Apostels Paulus an die Philipper, da schreibt er ganz eindeutig im zweiten Kapitel, die Verse 5 bis 8, da heißt es, jetzt habe ich es. Philipper 2, 5 bis 8. Und da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Da haben wir es. Und Paulus erklärt uns ganz klar, dass das wirklich die volle Absicht auch war von Jesus Christus, diesen Weg der Erniedrigung zu gehen. Nicht in dieser prachtvollen Macht, dass er nur wieder für die Reichen und Starken da war, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Menschen an und ging diesen unteren Weg, würden wir sagen. Nun, und die Bibel zeigt uns deutlich, wer der Herr Jesus auch war und dass er eben Gott war. Im Johannesevangelium lesen wir das ganz klar. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. Jetzt sagt einer, das hört sich aber irgendwie wie ein Reim an, ziemlich unverständlich. Also was hier ganz klar gesagt wird, ist, dass durch das Wort Gott spricht und durch das Wort ist alles entstanden. Und der Herr Jesus sagt von sich selber, ich bin das Wort. Und darauf kommt es an. Ich bin das Wort. Nun, die biblischen Aussagen sind überwältigend klar darin, dass in diesem Kind in der Krippe Gott tatsächlich als Mensch auf die Erde kam. Und ein Beispiel dafür ist seine Allwissenheit. Jesus Christus kannte alle und er hatte es nicht nötig, dass jemand von den Menschen ein Zeugnis von ihm abgab, denn er wusste selbst, was im Menschen war und was in jedem Menschen vorging, damals und auch heute. Er weiß es einfach. Und da gibt es eine Stelle im Johannesevangelium, Nathanael war erstaunt, als er entdeckte, dass Jesus alles über ihn wusste, bevor er ihn überhaupt gesehen hatte. Nathanael ist einer der 12 Urapostel, die Jesus erwählt hat. Und bevor der überhaupt irgendetwas sagen konnte, hat Jesus zu ihm gesagt, ich sah dich, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, Jesus war allwissend und er ist allwissend. Und Jesus Christus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und Gott sagt, dass er seinen Sohn zum Erben über alle Dinge eingesetzt hat. Nun, dieses Kindlein in der Krippe. Und warum wurde Gott Mensch und warum wurde er in solcher Niedrigkeit geboren Und warum erlaubte er Menschen, ihn so zu behandeln? Jesus ist doch vor allem der Anfang. Und warum ließ er sich so sehr herab, als Kindlein auf die Erde zu kommen? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Sich derart misshandeln zu lassen und einen, wir könnten wirklich sagen, solch grausamen Tod zu sterben, der Apostel Paulus gibt uns die Antwort eindeutig. Denn es gefiel Gott, in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Sohnes. Das heißt, wir Menschen sehnen uns ja nach Frieden. Und Frieden finden wir nur in Christus. Und es ist ein Frieden, der unabhängig ist von äußerlichen Umständen. Wir sehen ja in dieser Welt, in der es von Kriegen im Moment nur so wimmelt, es geht nicht nur um den Krieg Russland-Ukraine und jetzt Israel mit der Hamas, sondern es sind weitere 70 militärische Auseinandersetzungen in der Welt im Gange, die so ganz am Rande, Dankeschön, laufen, die aber gar nicht mehr bewusst und erwähnt werden. Gerade auch der Blauhelm-Einsatz in Mali ist ja auch erst jetzt beendet worden und so weiter. Das wird gar nicht mehr erwähnt. Aber der Frieden, von dem Gott spricht in Christus, ist unabhängig von diesen äußerlichen Dingen, weil er Frieden bedeutet für jeden einzelnen Menschen, für das Herz und für die Seele. Und einen Frieden, der unabhängig ist. Ich weiß von einem Pastor, der im Zweiten Weltkrieg an der Flak diente und er hat seinen Kameraden auch immer wieder von Jesus erzählt. Er ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der von sich sagt, es gab noch nicht einen Tag in seinem Leben, an dem er seine Bibel nicht gelesen hat. Und selbst in den Schlachten hat er sie gelesen. Und vorher, ach Johannes, du Spinner, und lass uns in Ruhe. Und wir kennen das ja. Aber in einer Schlacht, ging es besonders hart her. Und um ihn rum fielen die Kameraden und die Granaten schlugen ein. Und dann waren sie aber an seiner Hose und sagten, Johannes, bete für uns. Und Johannes betete für sie. Und Johannes sagte, er hatte Frieden im Herzen, trotzdem um ihn herum dieses Chaos war. Er hatte Frieden im Herzen. Und das ist der Frieden, von dem Gott in Christus Jesus spricht und den man ein Mensch nur über Christus Jesus bekommen kann. Nun, ich komme auch langsam zum Ende. Weihnachten ist eine Zeit wahrer Freude, tatsächlich. Aber die Frage, die sich doch immer wieder stellt, ist, wenn wir sagen Weihnachten, da denken wir an die Geburt Jesu. Das heißt, es ist also ein Geburtstagsfest. Und dann frage ich mich, warum, wenn wir das feiern, dann sollte das Geburtstagskind in Anführungsstrichen doch auch vor Ort sein. Er sollte eigentlich der Mittelpunkt der Feierlichkeiten sein. Und solange ich dem Herrn Jesus folge, das sind ja schon ein paar Jahre, muss ich sagen, ist es ein immer weiterer Rückgang zu verzeichnen, selbst bei Menschen, die sich Christen nennen, wo wirklich auch das Geburtstagskind der Mittelpunkt in den familiären Zusammenkünften sind. Es wird über viel gesprochen, es wird gut miteinander gegessen, das soll und darf auch alles sein, ist ja auf besonderen Festen auch gut so. Aber wer ist der Mittelpunkt? Und ich kann nur sagen, man erlebt auch, kann den Frieden Gottes erleben, wenn man Christus den Mittelpunkt der familiären Zusammenkünfte sein lässt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, selbst weihnachtliche familiäre Zusammenkünfte können in einer Katastrophe enden, wenn Christus nicht der Mittelpunkt ist. Und deswegen, Gott lädt sie ein, er lädt uns alle ein. Lassen Sie ihn Mittelpunkt sein, weil dieses Fest ist die Geburt des Sohnes Gottes. Es ist das Angebot Gottes an die Menschheit, was bis heute steht. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und es ist umsonst. Es ist umsonst. Du kannst es weder kaufen, du kannst es dir nicht verdienen. Man kann es nicht, die Kirchen leider, durch Sakramente, wenn du dies und das tust. Die Bibel sagt eindeutig, der Mensch kann nur gerecht werden durch Glauben an Christus. Das ist so einfach und simpel, dass es für viele schon zu einfach ist. Viele meinen, sie haben sich da die Lebenssuppe eingebrockt und jetzt müssen sie auch selber auslöffeln. Nur, wir schaffen es nicht. Spätestens am Ende unseres Lebens müssen wir erkennen, wir schaffen es nicht, die Suppe, die wir uns eingelöffelt haben, sie auch wirklich auszulöffeln. Aber Christus hat es getan auf Golgatha. Und deswegen sagt Gott, ihr könnt nichts tun. Es ist ein Geschenk, wie an Weihnachten. Nehmt dieses Geschenk der Vergebung durch Christus an. Und dann habt ihr Frieden mit Gott. Und ihr werdet Freude und Frieden in eurem Herzen haben, weit über das Weihnachtsfest hinaus. Und das ist das, woran wir an Weihnachten denken. Und deswegen noch einmal die Einladung, lasst Christus der Mittelpunkt eurer familiären Zusammenkünfte sein. Vielleicht ist es damit angebracht, wenn ihr es auch lange nicht mehr getan habt. Vielleicht, wenn ihr heute Abend zusammensitzt und isst, dass ihr vielleicht anfängt, das erste Mal wieder ein Dankgebet spricht und sagt, Vater im Himmel, im Namen Jesu danken wir dir für diese reich gedeckte Tafel, die wir uns erlauben können, weil du das Werk unserer Hände gesegnet hast. Und wir essen dieses Essen in deinem Angesicht und bitte sei unser Gast. Und sieh, ihr werdet merken, es wird eine Veränderung da sein, bei euch in diesem Haus. Und nur ein Rat von mir, fangt an, dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich das Buch des Lebens. Es ist ein fantastisches Buch. Aber gegenüber allen Bestsellern, die ihr vielleicht 10-mal gelesen habt, und dann kennt ihr sie auswendig. Dieses Buch kann man nicht auslesen. Das ist lebendiger Buchstabe. Und ob du in Not bist oder in Drangsal, was auch immer, du liest betend dieses Buch und plötzlich siehst du, Gott kommuniziert über dieses Buch mit dir. Deswegen sagen wir, es ist lebendiger Buchstabe. Man kann es nicht auslesen. Und deswegen Weihnachten ist immer noch das größte Angebot Gottes an die Menschheit, dass er sagt, lasst euch vergeben, lasst euch mit Frieden beschenken, werdet von Geschöpfen Gottes zu Gottes Kindern. Das ist das Angebot Gottes. Das ist eine Botschaft der Freude. Und deswegen wünsche ich euch heute Abend, dass ihr diese Freude in euren Herzen habt und dass ihr mit euren Lieben heute Abend eine gesegnete, im Angesicht Gottes, eine friedliche und fröhliche Gemeinschaft habt. Amen.